Ich lese den Predigttext aus Lukas 10, Vers 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt, und das soll nicht von ihr genommen werden.
Wir wollen beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir schauen zu dir auf, erwartungsvoll, durstig nach Leben, Trost und Hoffnung, wie ein dürstender Hirsch, dankbar und erfüllt, weil wir so sehr geliebt und beschenkt worden sind, erwartungsvoll und hoffnungsvoll, weil wir von dir unsere Zukunft erwarten. Amen. Liebe Schwestern, ich darf das inklusiv sagen, nachdem wir Jahrtausende immer liebe Brüder sagten und die Schwestern mussten sich mit einbezogen fühlen. Also liebe Schwestern. Besonders spannend sind im Evangelium immer die Erzählungen, bei denen Jesus mit zwei Personen zu tun hat. Und diese beiden Personen nicht zwei fremde Personen uns vorstellen, sondern zwei Seiten unserer eigenen Person. Zwei Arten zu glauben, zwei Arten zu denken. Zwei Möglichkeiten, uns selbst zu bestimmen und zu verstehen. Maria und Martha. Martha ist wohl die ältere, nicht nur Schwester von Maria, sondern wie wir von Johannes zusätzlich erfahren, auch eines Bruders Lazarus, denn sie wird zuerst genannt. Und eben Maria. Um die beiden soll es zunächst gehen. Und wir werden dann auch zu Johannes wechseln, weil erst wenn man Lukas 10 und Johannes 12 zusammensieht als Diptychon, als Doppelbild, werden wir Lukas 10 ganz in seiner Breite verstehen. Jesus kehrt bei den beiden Schwestern ein. Was gäben wir darum, wenn uns das heute geschenkt wäre? Dass Jesus bei uns einkehrt, sichtbar, hörbar, spürbar, erfahrbar. Dass wir, wenn wir, wie wir eben Psalm 42 gesungen und gehört haben, so danach dürsten, sein Angesicht zu sehen, es noch einmal unmittelbar sehen dürften. Ich weiß, wie ich als Kind und junger Mensch ganz fiebrig begeistert war, wenn mich jemand besuchen wollte, den ich sehr hoch schätzte, unser Jugendleiter oder irgendjemand, von dem ich besonders viel dachte. Und wie geehrt ich war, wenn jemand, den ich hoch schätzte, bei mir zu Hause einkehrte. Wie ich mich freute und stolz war, wenn ich geehrt wurde durch einen hohen Besuch. Hier kommt der Herr selbst. Hier kommt Jesus. Und Maria ist so fasziniert, dass sie nicht lange plant und diskutiert. Sie sinkt vor ihm, dem Sitzenden, auf den Boden und guckt ihn nur begeistert an. Jedes Wort liest sie von seinen Lippen ab. Das Funkeln in seinen Augen, wenn er von der Liebe seines Vaters spricht, das kann sie gar nicht satt sehen. Jede Geste seiner Hände verfolgt sie mit ihrem Blick. Sie möchte die Königsherrschaft Gottes, die Nähe des himmlischen Vaters von ihrem Jesus aufsaugen mit allen Fasern ihres Lebens. Sie kann gar nicht genug bekommen von seiner Lehre, von seinen Predigten, von seiner Zuwendung. Er war der Spiegel seines himmlischen Vaters. In sein Gesicht zu schauen, bedeutete, die Liebe in Person zu sehen. Was für eine faszinierende Situation. Und wir werden, wenn wir bibelfest sind, daran erinnern, wie Gott einst Israel versprach in 5. Mose 33, 3, wie hat Gott sein Volk so lieb? Alle Heiligen sind in deiner Hand. Sie werden sich setzen zu deinen Füßen und werden lernen von deinen Worten. Es war Himmel auf Erden. Es war die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißungen an Israel, die Maria erleben durfte. Wie hat er seine Menschen so lieb? Zu seinen Füßen dürfen wir sitzen und lauschen seinen Worten. Da muss es uns fast verschrecken, wenn in Vers 40 es heißt, Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen, und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Es wird die Intimität zerschlagen. Völlig irritiert ist man plötzlich, wenn diese beiden, Jesus und Maria, von der Wirklichkeit eingeholt werden. Von der Wirklichkeit eingeholt werden. Es stimmt ja. Wir haben noch nicht Himmel auf Erden. Wir sitzen noch nicht im Paradies mit Abraham, Isaak und Jakob und alles erledigt sich von selbst. Wir sind in einer Welt von Problemen, Aufgaben und Herausforderungen. Es stimmt ja, was Martha sagt, es gibt so viel zu tun. Und diese Alternative, dass sie die ist, die es anpackt und es tut, sie bringt uns geschwind durcheinander und lässt uns fragen, ja, worin äußert sich denn jetzt eigentlich die Liebe zu Gott? Und so war dieser Text von Lukas 10 mit Maria und Martha in einer langen Wirkungsgeschichte auch der Text, an dem die Menschen, die besonders für Gott und uneingeschränkt für Gott leben wollten, ihr Leben einsetzten, miteinander gerungen haben. Und haben gefragt, was ist jetzt die größte Gottesliebe? Wenn wir uns trennen von der Welt, wenn wir kontemplativ, besinnlich uns ganz auf Gebet und Lesung und Gottesdienst und Stille zurückziehen, wenn wir hinter Klostermauern eben in der Einsamkeit Gott lieben und verehren, oder wenn wir aus der Sammlung heraus die Sendung hören und wenden uns den Menschen zu. Und so war dieser Text der Schlüsseltext für die Jahrhunderte bestimmende Frage, was ist Ausdruck der größeren Gottesliebe? Die Vita contemplativa, das Leben in Kontemplation, Gebet und Besinnung und Zurückgezogenheit, Oder die Vita Activa, das Leben, das dann den Weg zu den Menschen findet. Es ist eine falsche Alternative. Und ich möchte euch gleich trösten, bevor ihr jetzt bei dem schönen Wetter euch Sorgen macht und euch grämt, wie man das Rätsel löst. Das Evangelium selbst wird es uns lösen von Johannes 12 her. Und damit wir die weiteren Züge auch aufmerksam verfolgen können, möchte ich die Lösung zumindest andeuten. Bei der Frage, ob meine größte Liebe zu Gott mich in die Einsamkeit bringt oder zur Welt sendet, ist die Antwort eindeutig. Wer Gott von Herzen liebt und wer Christus findet in der Einsamkeit und Stille, wer wirklich Gott liebt und seine Liebe, den zieht es zu den Menschen. Denn Gottes Herz ist bei den Menschen. Wer wirklich Gott liebt, den zieht es zu den Menschen. Denn Gottes Herz ist bei den Menschen. Aber das ist nur, damit ihr weiter zuhören könnt, eine Andeutung der Lösung. Die Probleme haben wir damit noch nicht gelöst. Wir fragen uns nämlich, was ist eigentlich bei der Antwort Jesu nun? Dass eins Not ist. Was ist hier das Kriterium? Worum geht es eigentlich in dieser Geschichte? Denn Jesus schaut Martha doch nicht weniger liebevoll an. Und er bescheinigt ihr, ich sehe, dass du viel Sorge und Mühe hast. Wenn wir unsere Tränen weinen, weil wir enttäuscht, ausgelaugt und fertig sind, dann sieht uns unser liebender Herr. Und er ist nicht weiter weg als in den Stunden, in denen wir Triumphe feiern und sein Evangelium als gute Botschaft spüren und bestätigt bekommen. Ja, er ist uns gerade besonders nahe, wenn wir uns aufreiben und sorgen. Aber doch mit einer liebenden Ungeduld, weil er sieht, dass wir uns umsonst quälen, weil wir leiden an Dingen, die er eigentlich für uns schon getragen hat. Was ist der Sinn der Gegenüberstellung und worin besteht das eine Gute, das Maria voraus hat? Nun, es gilt gewiss, dass die Kirche schon immer und die Gemeinde Jesu von dieser Erzählung lehrte, es gibt eine Priorität. Es gibt einen Vorrang. Und der Vorrang besteht im Empfangen, im Hören, im Sitzen zu den Füßen Jesu. Vor dem Tun kommt das Hören. Vor dem Geben kommt das Nehmen. Vor der Sendung kommt die Sammlung. Und gewiss auch vor der Diakonie muss die Konzentration auf das Empfangen des Evangeliums stehen. Warum? Nun, unsere Diakone in der Landeskirche ringen immer wieder darum, dass sie in der Hierarchie unserer Ämter ja unter den Pfarrern stehen. Und das ist mit Lukas 10 nicht angelegt. Lukas 10 soll nicht die Besoldung klären für die Theologen auf der einen Seite und die, die den Liebesdienst tun, auf der anderen Seite. Schon in den Pastoralbriefen Timotheus und Titus gibt es eine Gewichtung, dass die Lehre so wichtig ist, dass die Überlieferung treu weitergegeben wird. Und der Apostel sorgt sich darum, dass eben dieser Schatz des Zeugnisses von den Aposteln rein erhalten wird. Ja, es stimmt. In 1. Korinther 12, 28 kommt vor all den anderen Gaben und Diensten die Aufgabe der Apostel, Propheten und Lehrer. Das übersetzen wir in heutige Verhältnisse, denn das war damals gemeint. Es ist die Mission, die Verkündigung und die Lehre. Mission, Verkündigung und Lehre. Sie sind nämlich die Grundlage dafür, dass wir tätig werden können und es so werden wie Maria und nicht uns verirren und uns verschleißen wie Martha. Neuzeitlich redet man ja gerne, wenn Menschen in der Krise kommen, mitten in ihrer Aktivität, von einem Burnout, von einem Ausbrennen. Dass wir brennen für Jesus und dass wir nicht ausbrennen. Dieses Geheimnis können wir nur vom Evangelium empfangen. Und das Evangelium müssen wir zunächst einmal hören. Es gibt keinen Ersatz für das Empfangen. Also Vorrang des Evangeliums, des Empfangens, des Hörens, der Sammlung. Vorrang. Jetzt haben wir aber hier ja nicht etwa, wie wir traditionell denken könnten, eine dienende Frau Martha und einen belehrten Mann, wie die 12 Apostel. Deshalb ist die Spitze dieser Erzählung, dass Maria und Martha beides Frauen sind. Es wird hier also nicht, wie dann die Pastoralbriefe es wieder ordnen, weil es Unordnung gab in der Gemeinde der Timotheus und Titus adressierten Briefe. Es wird hier also nicht gesagt, der Martha-Dienst wird den Frauen zugewiesen. Und der Lehrverkündigungsdienst wird den Männern zugewiesen. Sondern für die Männer ist die eigentliche Provokation in Lukas 10, wenn sie die Umwelt Jesu kennen, wenn sie die Tradition des Judentums bis in die Gegenwart hinein kennen. Wie kommt die Maria dazu, sich zu Jesu Füßen zu setzen? Ich habe ein Amtseminar, also ein Seminar gerade im laufenden Semester zum Amt im Neuen Testament. Und das eröffnete ich mit der Frage, wann es die erste Theologiestudierende gab. Und die Studenten hatten gleich geantwortet, war das nicht erst nach dem Zweiten Weltkrieg? Und habe ich gesagt, nein, das ist die Ordination in Württemberg, dass wir Pfarrerinnen haben, das haben die Frauen gerade gefeiert seit einigen Jahrzehnten. Die erste offiziell immatrikulierte Studentin, die gab's, das musste noch erkämpft werden von den Frauen, Anfang des letzten Jahrhunderts. Aber die erste Theologiestudentin war Maria. Sie wurde gewürdigt, von dem Gesetz, dem Evangelium her, gelehrt zu werden. Für die jüdische Umwelt unerträglich provokativ. Der Umgang Jesu mit Frauen ist unglaublich für die Umwelt. Es ist eine absolute Gleichwertigkeit, die Jesus Frauen zukommen lässt. Und wenn wir an Johannes 4 denken, das Gespräch mit der Samaritanerin, da haben wir alle Anstöße, die die Antike empfunden hat, zugleich beisammen. Dass Jesus überhaupt sich um eine Frau kümmert, war für die Antike schon irritierend genug. Dass er mit ihr auch noch alleine spricht, also nicht nur, dass sie hinter einem Gitter im Gottesdienst ganz hinten sitzt, sondern er unmittelbar mit ihr spricht. Ja, die Jünger kamen entsetzt zurück und waren ganz irritiert. Was hast du mit einer Frau so lange zu besprechen? Was kann man mit Frauen so lange besprechen? War das Vorurteil der Antike. Johannes 4 kam noch dazu, es war eine Samaritanerin. Jesus kannte überhaupt keine Vorurteile. Nicht vor einem anderen Volk, nicht vor einem anderen Stamm, nicht vor einer anderen Konfession und schon gar nicht vor dem anderen Geschlecht. Bei ihm fühlten sich Frauen verstanden, ernst genommen und wertgeschätzt, wie sie es bis heute tun dürfen und sollen. Sie hat das eine erkannt, dass es auf Jesus ankommt und dass es in dieser Konzentration auf Jesus keine Abstufung der Menschen mehr gibt, keine Verteilung von Wertigkeit und Aufmerksamkeit, sondern die ganze Aufmerksamkeit ihr gilt. Es waren Frauen und nicht wir Männer, die das Evangelium, als dass die Botschaft von der Auferstehung des Gekreuzigten als erste hörten. als die Engel im Grab dort waren, zu zweit, alleine, es wird verschieden überliefert, sie sprachen nicht zu Petrus das Evangelium. Es wird ja überliefert, dass auch Petrus zum Grab lief und dass er irritiert sah, was da los war. Die Tücher waren vorhanden, Jesus war nicht da und er ging wieder nach Hause. Bei Johannes heißt es sogar, dass beide Männer um die Wette zum Grab liefen, nämlich der Lieblingsjünger um Petrus. So reagieren wir Männer, wie ihr das wisst, liebe Schwestern, wenn wir in Konflikten sind. Wir sind sofort wieder im Wettlauf und versuchen Konkurrenz zu machen. Sie liefen um die Wette und wir laufen davon und wieder zurück. Und sie gingen ohne Evangelium. Freilich, der Lieblingsjünger hatte genug gelernt, um den Frauen gleich die Auferstehung glauben zu können. Nicht aber Petrus, die Säule und der spätere Führer in Jerusalem. Nein, die Engel hatten schon gewusst, warum sie euch das Evangelium anvertrauten. Und wir haben uns gleich nochmal blamiert, wie wir von den Emmaus-Jüngern erfahren, dass wir am Anfang dachten, es sei Weibergeschwätz, was ihr als Evangelium verkündigt habt. Unser Herr ist nicht tot, er ist lebendig. Und das haben wir Männer, die Emmaus-Jünger, Jesus auch noch ins Gesicht erzählt. Und ich möchte das Grinsen des Auferstandenen gerne gesehen haben, als sie ihm sagten, stellt dir das mal vor, lieber Fremder, die Frauen behaupten doch auch noch, er sei auferstanden. Ist das nicht lächerlich? Und Jesus hat vermutlich gesagt, ungewöhnlich ist es allzumal und musste sehr sein Lachen verkneifen. Das ist der Humor des Auferstandenen, dass er sie so fragt. Es waren Frauen. Frauen auch, denen Jesus, wie wir in Matthäus 28 und in Johannes 20 erfahren, der Auferstandene selbst als erstes erschienen ist. Einer anderen Maria, der Maria von Magdala. Eins aber ist Not. Es kommt zuerst die Konzentration auf Christus. Und weil wir heute Christus nicht mehr leibhaftig unter uns haben, und weil wir ihn in der Lehre, im Evangelium haben, in der Schrift haben, hat die Schrift den Vorrang und die Zeit für die Stille und das Wort muss immer da sein, egal wie viel wir zu tun haben. Das ist der zweite Punkt also. Das eine ist die Konzentration auf Christus und diese Konzentration auf das Wort ist den Frauen wie den Männern gleich gegeben. Wir können Lukas 10 hier gar nicht revolutionär genug hören für eine jüdische antike Umwelt. Aber wieso ist das eine Not? Heißt das jetzt, dass wir alle unsere diakonischen Aufgaben zurückfahren sollten und sollten uns doch noch mehr auf die Bibelschule konzentrieren? Ist es das? Nein. Warum ist an diesem Tag das eine notwendig? Nun, weil es an diesem Tag Jesus gefällt. Hätte Jesus einen furchtbaren Hunger gehabt, wäre er müde gewesen und durstig. Und Maria hätte sich zu seinen Füßen gesetzt und hätte seine Augenringe nicht gesehen, hätte nicht sein unterdrücktes Gähnen wahrgenommen. Und hätte ihn voll gelabert mit ihren Fragen und hätte gesagt, Herr, essen können wir später, jetzt will ich dies und jenes noch geklärt haben. Wäre das gleich lieb gewesen? Liebe ist, wenn ich dem anderen gebe, was er jetzt braucht. Liebe ist, wenn ich mich dem Gegenüber so zuwende, dass ich ihm entspreche in seiner Stärke mit Offenheit zum Empfangen und entspreche mit meiner Bereitschaft, wenn der andere bedürftig ist. Jetzt sagen wir natürlich, ja, jetzt wird es ja kompliziert, woher soll ich das denn wissen? Seid mal ganz ehrlich, wann habt ihr Jesus das letzte Mal gefragt, Herr, was willst du heute, dass ich tun soll? Herr, wie geht es dir heute Morgen? Dass ihr alle heute schon gebetet habt, das setze ich voraus. Aber haben wir eigentlich schon zu ihm gebetet? Oder war es nur unser Klagen, unser Gefühl? Vielleicht auch unser Dank und unsere Freude an Begegnung und Sonne. Hätten wir es eigentlich heute schon gemerkt, im Gottesdienst und in der stillen Zeit, wenn Jesus heute traurig wäre, wenn eine besondere Sorge ihn drückt? Christus Liebe ist du Orientierung. Christus Liebe bedeutet, dass ich wirklich an ihm orientiert bin. Nicht an seinem Gebot, nicht nur an seinem Wort, sondern an ihm in Person. Deshalb hat Maria das eine und einzige getan. Sie war nämlich Christus orientiert. Ja, was war denn dann Martha? Martha war das, was ich jeden Tag immer wieder bin. Sie war an der Not orientiert. Sie war an der Not orientiert. Sie war an den Bedürfnissen orientiert, die die Wirklichkeit darstellt. Wisst ihr, warum wir ausbrennen in unserem Dienst für Christus? Weil wir uns immer wieder verleiten lassen, die Not der Welt als Ersatz für unsere Christusbeziehung und unsere aktuelle Berufung und seine Weisung zu nehmen. Die Not der Welt ist unbegrenzt. Und wer die Not der Welt aufheben will, der verwechselt sich mit Christus. Das konnte nur Christus tragen. So viel Sünde, so viel Schuld und so viel Leid. Und selbst der Gottessohn klagte noch: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil die Not der Welt selbst Gott bis zum Rand viel war. Und er über diese Not starb. Mit Johannes dem Täufer können wir lernen: Du bist nicht Christus. Das ist die befreiendste Erkenntnis, die wir haben können. Ich bin nicht Christus. Ich bin auch nicht Christa, wie die feministische Theologie gerne sagt, sondern das ist nur einer. Die Welt retten, die Not der Welt lindern, kann nur Gott selbst. Er alleine kann alles tragen. Ich habe nicht die Not der Welt als Herausforderung, sondern Christi Liebe zu mir. Auf ihn sich konzentrieren, damit ich die richtige Person zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit der richtigen Aktion bin, wie Maria bei Jesus. Jetzt wollte er lehren, jetzt war er bereit, das Geheimnis der Liebe seines Vaters mitzuteilen. Und Martha hat es verpasst. Ihr kennt solche Situationen, dass ihr einen lieben Menschen besucht und euch geht es darum, Zeit mit ihm zu verbringen, Gespräch zu haben. Und die Gastgeberin, in der Regel ist das ja etwas, was Frauen in ihrer Fürsorglichkeit tun, ist so beschäftigt, dass sie mal im Keller ist und mal am Kühlschrank und willst du dies noch und willst du jenes. Und am Schluss sagst du, jetzt haben wir gar keine Zeit gehabt zu sprechen. Du warst eine vorzügliche Gastgeberin, aber ich habe nichts von dir erfahren. Was soll Jesus von uns sagen, wenn er die letzten Wochen anschaut? Wie viel hat er eigentlich von uns gehabt? Ich weiß, wir entschuldigen uns sofort, aber ich war ständig für dich im Dienst. Das ist aber kein Ersatz für die Liebe. Die Liebe will nicht die Leistung des anderen. Die Liebe will das Herz des Geliebten, seine Aufmerksamkeit. Und hier schließt nun unmittelbar Johannes 12 an. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente ihm. Lazarus aber, der Auferweckte, war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter kostbarer Nadel und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet: Warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft worden und den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb, denn er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben war. Da sprach Jesus: Lass sie in Frieden. Es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Das Johannesevangelium setzt in der Tat die Kenntnis des Lukasevangeliums bei seiner Gemeinde voraus. Und insofern, wenn er von Maria und Martha spricht, dann setzt er voraus, dass die Gemeinde, an die er schreibt, sehr wohl diese beiden Schwestern von Lukas 10 her kennt. Insofern ist es also nicht das unbedarfte Bibellesen nur, indem man einfach zwischen Bibeltexten springt, sondern ich kann auch als Theologieprofessor an der Universität diesen Zusammenhang belegen und nachweisen. Johannes setzt Lukas voraus. Und wie er das tut. Andere Situation. Eine andere Situation für Maria und Martha. Sie haben ihren Bruder Lazarus gerade zurückgewonnen. Er war tot, ganz tot, mehrere Tage tot, sodass Martha Jesus schon ungläubig in den Arm fiel und sagt: Er stinkt schon. Meister, blamier dich nicht, ich möchte dich schonen. Das ist zu viel, selbst für deine Vollmacht. Einen Toten kannst du nicht auferwecken. Sie will ihn schonen. Wir müssen Jesus nicht schonen. Er weiß schon, was er sich zutraut. Wir müssen ihm nicht in den Arm fallen, wenn er uns eine Verheißung gibt. Dein Bruder wird leben, hat er die Kraft, es zu tun. Welche Freude für Maria und Martha. Was für ein Tag. Ja, was für ein Tag. Was für ein Tag ist es denn für Jesus? 6 Tage vor dem Passafest. In der Woche vor seiner Gefangennahme, seinem Gefoltertwerden und der Gewissheit: Ich werde sterben. Ich werde gekreuzigt werden. Hätte ich den Unterschied gemerkt? Hätte ich den Unterschied gemerkt? Hätte ich den Jesus nicht so aufgenommen, wie er vor ein paar Wochen noch bei uns war in Lukas 10? Hätte ich gemerkt, dass sein Blick heute anders ist als sonst? Hätte ich den Zug an seinem Mund gemerkt, dass er angespannt ist? Wie er es dann anschließend sagt: Jetzt ist meine Seele betrübt. Hätten wir es überhaupt gemerkt? Hätte ich nicht wieder gekocht und gebraten und getan und gemacht? Oder wäre ich nicht, wenn ich schon von Maria gelernt hätte, was jetzt Jesus wirklich will, sofort mit meiner Bibel gekommen und hätte gesagt: Jesus, jetzt musst du es mir erklären? Und hätte er nicht vielleicht die Geste gemacht: Heute nicht. Weder die Zwiebeln der Küche noch die neutestamentliche Vorlesung: Heute bitte nicht. Jetzt ist meine Seele betrübt. Ist uns bewusst, wie selten Jesus, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, als bedürftig dargestellt wird? Immer gibt er, immer wendet er sich zu. Die Menschen bedrängen ihn und er rettet sich ab und zu in die stille Zeit, um am nächsten Morgen doch wieder sich eintauchen zu lassen in die Bedürfnisse von tausenden Menschen, Armen und Schreie, die nach ihm greifen und nach ihm rufen. Immer für andere da. Wann ist mal jemand für sich da? Ja, wir waren ja schon bei Johannes 4. Da setzt er sich müde hin an den Brunnen und sagt: Ich habe Durst. Und bevor er überhaupt einen Becher Wasser bringt, ist es schon wieder die Not dieser Frau, der Samaritanerin, und sein Durst und sein Hunger müssen schon wieder zurücktreten vor lauter Liebe und Hingabe den Menschen gegenüber. Heute war Jesus bedürftig. In dieser Woche war er wirklich angefochten und erschüttert. Wer hat es gemerkt? Wer hat es gemerkt? Die 12 Jünger natürlich, gestandene Männer, berufen zur Lehre. Sie sollen ja das Haupt sein der Welt und der Kirche gegenüber, den Frauen gegenüber. Natürlich Petrus und die anderen. Nein, die käppelten noch unterwegs, wer zur Rechten und zur Linken des Menschensohns sitzt. Die hatten nur die Frage, wer kriegt die Alpha-Stellung hinter dem Menschensohn, und kämpften um Rivalität und zankten. Nichts hatten sie verstanden. Und während ihr Herr noch im Garten Gethsemane sie bat, mit ihm zu wachen, sind sie vor lauter Erschöpfung über ihren Egoismus eingeschlafen. Nur Maria, der einzige Mensch, der wahrnahm, wie es Jesus geht. Verstehen wir jetzt, warum in Lukas 10 nur eins notwendig ist: Christus zu sehen, ihn anzuschauen und jeden Tag und jede Stunde zu erspüren. Was willst du jetzt von mir? Wie kann ich dir jetzt entsprechen? Wie kann ich dir jetzt deine Liebe danken? Wie kann ich jetzt das mit dir teilen, was dich bewegt? Wie kann ich mit dir fröhlich sein, wenn du dich freust, und weinen, wenn du weinst? Maria wusste, heute ist alles anders. So habe ich meinen Herrn noch nie erlebt. Und sie ging hin, und sie muss ihr gesamtes Vermögen, ihre gesamte Rücklage genommen haben. Denn der keifende Judas schätzt dieses wertvolle Parfüm ein auf ein ganzes Jahreseinkommen. 300 Denare war die Grundbesoldung für ein ganzes Jahr, ein ganzes Jahreseinkommen. Und wenn man es so sagt, kann sich jede Hörerin und jeder Hörer das Seine dazu denken. Bei dem einen ist das Jahreseinkommen niedriger, aber es ist eben sein Jahreseinkommen. Bei dem anderen mag es sehr hoch sein, aber auch für ihn ist es ein Jahreseinkommen. Und sie kauft mit allem, was sie hat, dieses wertvolle Salböl, dieses wertvolle Parfüm, bricht die Flasche auf und schüttet Jesus alles über die Füße. Was für eine Verschwendung, sagen die Jünger. Und bei Johannes ist es Judas, der herausgehoben wird. Was für eine Verschwendung. Und nichts ist ja in der Neuzeit schlimmer als die Kritik der politischen Korrektheit, die Political Correctness. Hätte man das nicht nehmen können und hätte so viele Arme versorgen können. Ja, Liebe ist verschwenderisch. Liebe ist verschwenderisch. Sonst ist es keine Liebe. Liebe, die berechnet, Liebe, die nachrechnet, ob sich das auch lohnt und ob man das denn zurückkriegt, ob das denn im Verhältnis steht, ist nicht Du-Orientierung. Maria hat sich Jesus selbst geschenkt, in tiefer Dankbarkeit. Es gibt einen Seitenzug, der uns irritieren kann. Wir kennen diese Salbung ja auch aus Markus 14. Dort wird Jesu Haupt gesalbt. Und das macht Sinn als Ehrung. Warum eigentlich hier das Salben der Füße? Aber noch mehr. Warum wischt anschließend Maria nach Johannes 12 das Salböl wieder ab? Das macht doch gar keinen Sinn. Denn in der Antike in Israel hat man doch gerade im Überfließenden der Salbung, wie wir es vom Psalm 23 kennen, das Schöne gesehen. Es konnte ja gar nicht satt genug fließen, sodass man im Duftöl nur stand oder lag und saß. Das ist doch der eigentliche Zug. Hier lässt der Evangelist eine Seitenszene mit hineinspielen. Wo kommt es vor, dass die Füße gemeint sind Jesu und dass etwas abgewischt wird? Der Zug macht hier eigentlich gar keinen Sinn, wenn ich nicht Lukas mitlese. Es ist Lukas 7. Die andere Salbung durch die Sünderin. Denn die Sünderin kommt überwältigt von Dankbarkeit, und dann ist sie so überwältigt, dass bevor sie zum Salben kommt, sie weint vor Erschütterung und Dankbarkeit und Glück und Liebe. Und ihre Tränen benetzen die Füße Jesu. Und das ist für die Antike natürlich hoch anstößig, wäre auch heute noch als unangemessen empfunden. Und weil sie ja natürlich nicht darauf vorbereitet war, sie hat ja nicht als Filmschauspielerin die Tränen eingeübt, hatte sie kein Handtuch dabei und hatte nichts zum Abwischen, löst ihre Haare, was in der Antike ganz unmöglich und verboten war, und nahm das Einzige, was gerade da war, nämlich ihre langen Haare, und wischte damit die Füße ab, ohne in ihrer Erschütterung zu merken, dass sie damit das Ganze für einen jüdischen Mann noch alles viel schlimmer machte, einen fremden Mann zu berühren mit Tränen und dann auch noch die Haare in der Öffentlichkeit zu lösen. Manche Rabbinen sagten, das reicht schon als Scheidungsgrund für einen Juden, wenn seine Frau die Haare offen trägt in der Öffentlichkeit. Die Frau aber ist so überwältigt von Dankbarkeit, wischt die Tränen ab, um dann das zu tun, was sie ja wollte, seine Füße zu salben. Wir haben in Johannes 12 also zugleich das Bild der Salbung einer von Dankbarkeit überwältigten Frau. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Welcher Wohlgeruch, wenn ein Mensch nicht seinen Glauben im Schweißgeruch zum Ausdruck bringt, sondern in Liebe und Dankbarkeit. Das Haus wurde voll vom Duft ihrer hingebungsvollen Liebe. Das gefällt dem Himmel und riecht ihm wohl. Das gefällt und beeindruckt andere Menschen. Sind wir noch hektischer, als es die Welt schon ist? Sind wir noch angespannter, als es alle gestressten Menschen sind? Worin liegt da das Zeugnis? Es ist die Ruhe, die Konzentration auf den einen, diesen geliebten Jesus. Und aus dieser Liebe kommt von Herzen, durch Gottes Geist in uns vermittelt, dass wir aus der Ruhe heraus im richtigen Augenblick am richtigen Ort sind und wahrnehmen, was jetzt geboten ist. Und tun, was der Liebe entspricht. Wir lieben verschwenderisch, aber eine verschwenderische Liebe ist niemals vergeudet. Der Vorwurf des Judas geht ins Leere. Die Frauen und Männer der ersten Stunde, sie haben in ihrem Hören, in ihrem Sitzen zu Füßen Jesu, in der Konzentration auf den Auferstandenen, in ihrer Liebe zum Evangelium wahrgenommen und weitergegeben. Hätte Paulus geahnt, dass sein Römerbrief noch 2000 Jahre später Menschen zum Glauben bringt und im Glauben stärkt? Er hat sich selbst für Christus verschwendet in der Mission. Und andere mögen gedacht haben, der verbrennt uns. Und schließlich starb er als Märtyrer, nicht am Burnout, aber an der Lebenshingabe. War das nicht Verschwendung? Verschwendung schon, aber nicht Vergeudung. Hingabe ja, aber nicht umsonst. In Markus 14 und in Johannes 12 wird es so deutlich. Den Widerspruch der politischen Korrektheit, den Widerspruch, es gibt doch so viel Not in der Welt, ihr solltet gleichzeitig überall sein und euch verbrennen, wie eine Kerze an beiden Seiten angezündet, kommt von Jesus, indem er sagt, lass sie in Frieden. Sie hat das gute Teil erwählt. Sie hat das getan, was niemand anschließend tun kann. Mich gesalbt auf den Tod. Denn als die anderen Frauen am Ostermorgen kommen, um diesen Liebesdienst Jesus nun nachzutragen, denn bei der Beerdigung durch Juden konnten sie es ja nicht tun als Jüngerinnen, kamen sie zu spät. Sie hatten den Kairos verpasst. Maria war nicht berechnend. Liebe ist nie berechnend. Und sie hat aus Liebe dennoch das getan, in letzter Sekunde, in letzter Gelegenheit vor der Passion, Jesus gesalbt. Liebe ist verschwenderisch, aber sie ist nie verschwenderisch. vergeudet. Was wir aus Liebe tun, ist niemals umsonst. Solange man das Evangelium verkündigen wird, spricht Jesus in Markus 14 zu, wird man daran denken, was sie getan hat. Wie ist das bei uns? Erfahren wir, dass das, was wir tun, bleibt? Im Hier und Jetzt oft nicht. Ihr sät, ihr pflügt, ihr gießt. Und wie viel Ergebnis haben wir? In der Regel investieren wir uns viel mehr als Christinnen und Christen, als dass wir Frucht sehen. Und wenn die Jünger schon Frucht sehen, warnt sie Jesus in Lukas 10 und sagt, ihr habt jetzt Heilungen, Dämonenaustreibungen, Lehrerfolg gehabt, aber er warnt sie, um Himmels Willen, versteht euch nicht von dem her. Denn wenn der Misserfolg kommt, werdet ihr dann frustriert sein, wenn euer Glaube in euch selbst und eure Arbeit gründet. Freut euch, dass euer Name im Himmel geschrieben ist. Am jüngsten Tag aber, wenn ihr euch dort oben wieder trefft, in dem Saal, in dem die Eidlinger Schwestern in großer Zahl mit allen, die je gelebt haben und leben werden, ihr Jahresfest feiern werden, und dazu gibt es bestimmt Gelegenheit. Da kommen Tausende von Menschen zu euch und werden sich bei euch bedanken. Und ihr werdet sagen, jetzt haben wir schon ein neues Gehirn bekommen und sind nicht mehr dement und nicht vergesslich und trotz unserer neuen Schöpfung, ich kann mich nicht an dich erinnern. Und dann werden euch Menschen anstrahlen und sagen, das kannst du auch gar nicht. Ich bin eine Enkelin, ich bin ein Enkel des Segens, der durch dich geflossen ist. Ihr wisst nicht, was Christus durch euch getan hat. Ihr seht nicht den Segen, den er durch euch wirkt. Nicht, indem ihr hektisch wie Martha mit Pfannen aneinander schlagt und den Zwiebelgeruch durchs ganze Haus steigen lasst, sondern indem ihr euch zu Jesu Füßen setzt und dann wisst, wann er was von euch will. Lasst uns Jesus selber lieben. Und wenn unser Herz ganz bei ihm ist, dann zieht es uns zu den Menschen. Denn Gottes Herz ist bei den Menschen. Amen.